Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Nina Michaelis von dem Unternehmen, das in den Duden mit Googlen es geschafft hat. In ihrer Rolle als Director Large Customer Sales bei Google unterstützt Nina globale Konzerne mit Branchenfokus Consumer Brands, Healthcare, Finance und Insurance. Beim Meistern der digitalen Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Einklang mit den jeweiligen Unternehmenszielen. Nina war an der Uni Mannheim und hat Marketing studiert, hat ein Masterprogramm an der Business School in Nice gemacht, war PhD Assistant an der Uni Mannheim und hat an der Stanford University einen Executive Leadership Kurs und an der Columbia University einen Digital Strategies Kurs erfolgreich abgeschlossen. Vor Google hat sie diverse Karrierestationen hinter sich gebracht im Marketing bei Henkel, L'Oreal, Colgate, Palmolive und sie war General Manager bei CP Gaber für Industry Lead Consumer Brands. Das sind 20 Jahre crossfunktionelle Erfahrung in globalen Unternehmen, 15 Jahre Leadership-Erfahrung, 10 Jahre Mitglied des nationalen und regionalen Top-Managements, 7 Jahre Erfahrung im Management von Führungskräften, Verantwortung für Business Strategy, Innovation, Pipeline, Digital Ecosystems, Digital Transformation und vieles mehr. Von Tech-Ecosystems über Mergers, Reorganisationen und Change-Management. Nina kennt sich einfach aus. Sie beschreibt sich als Business- und People-Enabler. Sie hat einen Beitrag vom Buch namens Liebe erfolgreich als perfekt geschrieben. Dieses Buch erschien dieses Jahr. Sie ist ehrenamtlich für die Diversity-NGO We Speak, You Donate als Speakerin tätig. Nina ist halbe Südafrikanerin, so sagt sie zumindest. Sie ist nicht zuletzt auch zweifacher Mutter. Und wer einen Fun Fact zu Nina gern hören möchte, der wird also nicht enttäuscht. Nina war früher mal Testdiebin in Kaufhäusern und sie wurde noch nie geschnappt. Herzlich willkommen, liebe Nina.
Vielen lieben Dank, Anne. Meine Güte, das klingt alles total verrückt.
Verrückt und sehr erfolgreich. Also als erfolgreiche Testdiebin in Kaufhäusern unterwegs. Was sind die wichtigsten Skills dafür, Nina, jetzt?
Ich glaube, wie in so vielen Sachen, wahrscheinlich eine gute Kombination aus gutem Selbstbewusstsein und Kreativität. Ich habe wirklich die verrücktesten Sachen erfunden, wie ich wo etwas raus an der Kassiererin vorbeischmuggeln kann. Beispielsweise in Riesentöpfen. Ich habe dann immer Fallschachteln genommen, in denen Töpfe drin waren und habe in die Töpfe nochmal so 10, 20 andere Messer, Scheren, Feuerzeuge reingeschmissen und da immer ordentliche Warenwerte einfach in Töpfen rausgetragen. Fiel irgendwie nie auf, weil alle Leute dachten, ach, Töpfe sind ja eh schwer. Geklappert hat auch keine. Also Töpfe waren tatsächlich unter anderem mit mein Spezialtipp. Nicht, dass jemand das nachmacht.
Genau, Disclaimer, das sind keine rechtlich bindenden Empfehlungen an dieser Stelle.
Genau. Und Nina, also müssen wir ja auch sagen, behalten durftest du das ja auch alles nicht, oder?
Nein, das habe ich brav immer, nachdem ich nicht erwischt wurde und durch die Kassiererin durch bin, durfte ich immer zum Marktleiter gehen. Die kannten mich dann auch schon, haben mir mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn ich wieder bei ihnen vor der Matte stand und wieder eine gute Ausbeute brav abgeliefert habe.
Super. Du, wir haben das gesagt ganz am Anfang, also Google hat es in den Duden geschafft, nicht nur mit Google, wie Amazon auch in Duden ist, sondern auch mit einem Verb, googeln. Das hat also noch keine geschafft, also zumindest ich kenne keinen. Was ist das Besondere an Google, dass man also so jetzt angekommen ist in Deutschland, dass man im Duden steht?
Wir haben ja gerade 25. Geburtstag gefeiert, ne? Das haben viele immer gar nicht auf dem Schirm. Bei Google denkt man immer an dieses Startup Silicon Valley, was in der Garage angefangen hat. Aber das ist mittlerweile eben auch schon 25 Jahre her. Und wir haben auch tatsächlich bereits seit über 20 Jahren eine Repräsentanz in Deutschland. Nach Japan war Deutschland und auch tatsächlich Hamburg der zweite Standort global weltweit, der außerhalb der USA eröffnet wurde. Das heißt, wir sind tatsächlich auch schon seit über 20 Jahren in Deutschland präsent. Das Motto damals war so ein bisschen, schon damals war Deutschland recht reguliert, recht vorreitend unterwegs, was das Thema Datenschutz angeht. Und das Motto war so ein bisschen, if you can make it there, you can make it anywhere, weshalb die Wahl auf Deutschland direkt als erstes Land in Europa auch fiel. Und auch das leben wir tatsächlich heute noch. Wir haben mittlerweile in München beispielsweise seit ein paar Jahren das Global Safety and Engineering Center, von dem wirklich weltweit auch einige Produkte aus Deutschland heraus für die Welt entwickelt und auch exportiert werden, weil wir sagen, wenn das eben unseren super hohen deutschen Ansprüchen genügt, dann ist das eben für den Rest der Welt ebenfalls gut zu exportieren.
Gehen wir mal zu deinem Buch zurück, also zu deinem Buchbeitrag. Du hast ja geschrieben in einem Buch namens Lieber erfolgreich als perfekt. Was bedeutet perfekt für dich? Man sagt, sie ist perfekt für den Job, das ist perfekt, das Projekt ist perfekt gelaufen. Was ist perfekt für dich?
Ich würde sagen, dass perfekt in dem Zuge wahrscheinlich erstmal eine N gleich 1 Meinung ist. Es sei denn, für ein Projekt wurden tatsächlich feste Kriterien, KPIs etc., woran Erfolg auch wirklich messbar ist, bestens festgemacht. Ich würde perfekt wahrscheinlich trotzdem in zwei Sachen immer trennen. Und zwar so ein bisschen das What, also was ist das, was eben getan werden muss? Und auf der anderen Seite eben auch das How, also wie wird es erreicht? Ja, es kann durchaus sein, dass ich meine Ziele perfekt erreiche. Wenn ich das dann aber nicht auf eine super kollaborative, inklusive, motivierende Art und Weise mache, sondern danach 10 Leute sagen, oh Gott, mit der Person möchte ich aber nie wieder arbeiten, dann ist es wahrscheinlich auch nicht perfekt gelaufen. Das heißt, da gibt es wirklich Verschiedenes, was ja, verschiedene Kriterien, die daran zu stellen sind. Und vielleicht auch mal so ein bisschen der Bezug zu dem Buch. In dem Buch spreche ich sehr viel davon, dass mir wichtig ist, dass jede Person ihr eigenes perfekt für sich selbst, perfekt für ihre Familie, perfekt für sich und ihre Karrierewünsche entsprechend definiert und das eben wirklich mit sich selbst, für sich selbst und mit allen anderen Menschen, die ihr dabei wichtig sind, ausmacht, ohne zu sehr auf die Wertungen, Ansprüche und Meinungen anderer eben dabei zu achten. Also sich wirklich frei zu machen von allem, was so um einen rumschwebt und einfach gucken, was ist denn mein eigenes Ding, womit ich eben für mich perfekt bin und meinen eigenen Ansprüchen genüge.
Also Perfektion für sich selber definieren, ne? Das ist dann letztlich so ein bisschen die Quintessenz. Was ist für mich gut? Das ist letztlich am Ende des Tages die Essenz wahrscheinlich, oder?
Total, super wichtig. Also ich bin, du hattest es vorhin auch angerissen, Anne, beispielsweise, ich war ein Jahr am Lehrstuhl in der Uni Mannheim. Alle meine Freunde nach dem Studium hatten promoviert und ich war total der Meinung, das muss ich jetzt auch machen, da muss ich mitziehen und bin da wirklich total falschen Ansprüchen an mich selbst hinterhergejagt. Und es hat mich echt ein Jahr gedauert, bis ich realisiert hatte, dass das so gar nicht meins ist und ich wirklich eher ganz schnell ins operative Business muss, denn eben weiter in theoretischen Konstrukten unterwegs sein und bin damit auch tatsächlich ja nicht nur erfolgreich, sondern eben auch glücklich geworden.
Schön. Kann man denn auch bei einem Vertrieb von Google-Produkten glücklich werden? Oder anders gefragt, muss man denn für Google überhaupt Vertrieb machen? Also man denkt eigentlich, Mensch, das kennt ja jeder und man kennt es ja sehr stark aus dem B2C-Bereich, aber kannst du uns mal ein bisschen aufklären, was denn Vertrieb im Kontext von Google für dich bedeutet oder was ihr da eigentlich macht?
Ja, das geht von bis. Warum muss man Vertrieb machen? Ich würde es vielleicht gar nicht so als eine klassische Vertriebstätigkeit sagen, gerade im Vergleich zu meiner vorherigen Welt, wo man wirklich noch im Außendienst durch die Supermärkte fährt und eben entsprechend versucht, Displays auf die Edeka- und Rewe-Flächen zu stellen, ist das natürlich etwas total anderes. Aber wir haben ja insgesamt über 9 Produkte, Plattformen, die jeweils über 1 bis 2 Milliarden Menschen erreichen. Das heißt, zum einen haben wir eine große Aufmerksamkeit, zum anderen möchten wir aber auch, dass unsere Produkte hilfreich sind für die Leute, die sie verwenden. Das geht von einem Google Maps beispielsweise und unseren Tools, die wir da haben, für Google My Business, für Kleinstselbstständige. Da zum Beispiel gilt es, Aufklärungsarbeit zu leisten. Das geht zu Startups, die gerade erst neu anfangen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und sich beispielsweise überlegen, hey, wie fange ich denn jetzt an, für mein neues Produkt, was ich auf den Markt bringen möchte, eben Aufmerksamkeit zu generieren. Wie schaffe ich es denn, meine Zielgruppe, die ich mir hierfür überlegt habe, entsprechend zu erreichen? Das kennen ja viele Leute nicht direkt aus dem FF, sondern dafür gibt es dann beispielsweise die Zukunftswerkstatt oder andere Möglichkeiten, eben so etwas zu lernen und zu gucken, wie man dann eben mit My Ad Center vorankommen kann und eben sein Business aufbauen kann. Und das, was mein Team und ich machen, sind wirklich die größten Partner mit entweder Hauptgeschäftssitz in Deutschland und global agierend oder eben große globale Firmen, die aber ein großes Geschäft in Deutschland haben, zu unterstützen bei verschiedensten Themen. Und Vertrieb, ich würde sagen, dass wir sehr viel eher in Richtung Beratung gehen. Beratung, wie wir eben mit verschiedensten Geschäftschallenges, Business-Challenges beziehungsweise Opportunities, die unsere Partner haben, wie wir damit helfen können. Ja, und um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben einen großen Kunden. Dieser große Kunde treibt sich damit um, dass 11 Millionen Deutsche keine Steuererklärung machen, damit quasi Geld auf der Straße liegen lassen. Und wir arbeiten mit diesem Kunden daran, dass wir 11 Millionen Deutschen dazu helfen, vielleicht doch sich dem Thema Steuererklärung auf eine ganz einfache, intuitive Art und Weise zu nähern.
Sag mal, du bist jetzt schon wie lange bei Google?
Knapp 2,5 Jahre.
2,5 Jahre, okay. Das heißt, du bist so während der Corona-Zeit eingestiegen, wenn ich das so grob umgerechnet habe. Hat sich, sag mal, in diesen 2,5 Jahren was verändert in der Art und Weise, wie Technologie von euren Kunden gesehen wird, wie eure Technologie gesehen wird? Oder war das eigentlich für dich von Anfang an immer sehr ähnlich? Bei Google, das kann man immer gut platzieren, jeder weiß, worum es geht. Oder ist es vielleicht so, dass die Leute offener geworden sind oder skeptischer geworden sind, auch den ganzen Diskussionen mit die Übermacht der Tech-Unternehmen? Merkst du da irgendwie eine dynamische Entwicklung ins Gute oder ins eher Herausfordernde? Hast du da irgendwas aufgeschnappt?
Ich würde sagen, dass die letzten Jahre sehr dynamisch waren. Angefangen im Lockdown, kennt ihr wahrscheinlich auch, war natürlich erstmal der komplette Shift zu digital, war wirklich in vielerlei Hinsicht schneller, als wir es bis dato gesehen haben. Sei es im Handel, gerade in Deutschland. Deutschland ist eines der Länder, in dem E-Commerce immer noch deutlich hinter anderen europäischen und auch internationalen Ländern hinterher ist. Da hat Deutschland tatsächlich auch einen großen Schritt nach vorne gemacht im Lauf der Pandemie. Das heißt, da haben wir durchaus gesehen, dass es einen positiven Shift hin zu Digitalen gibt. Damit wahrscheinlich auch ein bisschen eine Entmystifizierung. Das heißt, huch, es geht ja doch. Ja. Auch meine Schwiegermutter hat dann auf einmal Zoom-Calls und etc. mit uns gemacht. Also hat auch gesehen, das funktioniert auch um ein paar Ecken weiter, geht das durchaus sehr gut. Und rein geschäftlich ist, glaube ich, auch das, was wir aktuell erleben, beziehungsweise ja, also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mit mehr Leuten zu Hause wurde natürlich auch spannender, wie erreiche ich denn diese Leute digital zu Hause? Ja? Insofern konnten wir uns da durchaus auch einbringen für Kunden, die vor allem über andere Kanäle, auch draußen etc., ihre Aufmerksamkeit hinter ihre Produkte getrieben haben, dass wir eben zusehen konnten, wie können denn die Leute trotzdem zu Hause eben erreicht werden, wenn jetzt eben wirklich alles auf digital geht. Das heißt, das war schon mal eine positive Phase für unser Team, in der wir auch alle wirklich sehr gefordert waren. Auf diese positive Phase folgte so ein kleiner Dämpfer im Zuge von den weiteren Krisen, die dann natürlich kamen, über die Ukraine-Krise, über gestiegene Strompreise, Lieferkettenprobleme, Chip-Shortage etc. Das hat vielen Partnern von uns natürlich zugesetzt und entsprechend Druck auf die Firmen gebracht. Nochmal ein kurzer Schritt zurück, so ein bisschen geclustert in drei Phasen. Erst Pandemie, digital, erstmal alles riesengroß beschleunigt, dann diverse Krisen durch, alles erstmal ein bisschen runtergefahren. Und in der Zeit habt ihr sicherlich auch der Presse entnommen, dass Google weltweit auch 12.000 Mitarbeitende entlassen hat, was natürlich in der Firmengeschichte in der Größenordnung so auch einmalig war. Aber im Rahmen des gesamten Tech-Ecosystems, das ja unter den genau denselben Trends und Themen entsprechend gelitten hat und da durch musste, auch so ein bisschen das war, was wir als Firma eben machen mussten, eine sehr harte Entscheidung fällen. Und was wir aktuell sehen, ist das, was wir so ein bisschen als den dritten großen Shift nach überhaupt dem Launch des Internets und nach mobil bezeichnen, nämlich alles rund um das Thema Artificial Intelligence. Also künstliche Intelligenz ist wirklich das Hauptgesprächsthema, mit dem auch Kunden und Partner auf uns zukommen und wissen möchten, wie sie eben damit in Berührung kommen, wie das auf ihre Geschäftsziele einzahlt, wie das ihre Arbeitsabläufe intern vereinfacht, wie es Prozesse mit Kunden, mit deren Kunden, quasi Endkonsumenten eben vereinfacht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was im Moment auch wirklich wahnsinnig spannend ist.
KI ist ja also ein Thema schlechthin und ein Thema, wo alle Leute lernen. Aber man kennt es auch von Google, dass die Menschen schon ziemlich weit voraus sind mit der Ahnung, was dann auch kommt. Lernt denn Google anders als in deutschen Unternehmen? Kannst du da irgendwas berichten? Oder lernen die Mitarbeitenden anders?
Ich glaube, da gibt es zwei Sachen. Und zwar die erste Sache ist so ein bisschen Google als Firma und wie wir als Firma ticken. Und die zweite ist so ein bisschen die Kultur, wie wir auch bei den einzelnen Personen drauf achten. Und vielleicht so ein bisschen, wie wir als Firma ticken. Google ist unfassbar zukunftsorientiert. Ja? Google wird nie eine Firma sein, die im Status quo sitzt und das verwaltet, was sie eben gerade an Produkten etc. hat. Google wird immer nach 10x Wachstumskandidaten gucken und immer interessiert sein, eher der Vorreiter, gerade bei technologischen Trends zu sein, als eben der Nachreiter. Und ein gutes Beispiel dafür ist künstliche Intelligenz. Das war 2016, hat unser CEO Sundar Pichai bereits gesagt, Google is an AI-first company and we are moving into an AI-first world. Das ist mittlerweile eben 7 Jahre her. Das heißt, schon damals war das eine super hohe Priorität auf der Agenda von unserer Firma. Und das ist so ein bisschen das generell geschäftlich, wie bleiben wir voran und gucken, dass wir da vor der Welle sind und Technologie eben mit entsprechend bold and responsible vorbereiten. Und auf der anderen Seite das Thema Kultur, was ich gerade besprochen hatte. Wir achten sehr darauf, dass wirklich jeder Kollege, Kollegin von uns, jeder Mitarbeitende ein entsprechendes Growth-Mindset hat und auch wirklich sich gerne neuen Herausforderungen stellt, sich gerne neuen Lernthemen stellt und auch nie in seinem eigenen Status quo quasi hängen bleibt. Das wird bereits in Interviews durchaus mit abgeklopft. Eine gängige Frage ist da gern, was ist das Letzte, was du gelernt hast? Und es geht dann wirklich weiter mit eins unserer Keywörter, was, glaube ich, jede Woche irgendwie fällt, ist yes, of course, I'm uncomfortably excited. Dieses uncomfortably excited passiert nämlich immer dann, wenn man volontiert wurde, mal wieder ein neues Projekt zu übernehmen, ein neues Thema irgendwie für das gesamte Team übergreifend zu beackern, eine offene Rolle nochmal mitzucovern. Also wir gucken wirklich, dass es da für jeden Einzelnen auch immer wieder entsprechende Growth Opportunities gibt, damit eben niemand in dem Status quo irgendwie hängen bleibt.
Wie ist das eigentlich, Nina, also so mit diesem Thema Lernen geht man voran, wie ist es, wenn man die Leute dann auch rekrutiert für Google? Achtet ihr auf besondere Eigenschaften bei den Menschen?
Ja, Es gibt ja den sogenannten Begriff der Googliness. Wir achten tatsächlich sehr auf Googliness. Und in Googliness ist zum einen das Growth Mindset enthalten, zum anderen die Teamfähigkeit, also dass man wirklich lieber im Team zusammen gewinnt als alleine. Und das dritte Element ist so ein bisschen about doing the right thing, entsprechend den Wertekompass eben auch richtig haben. Und das wird wirklich in den ganzen Interviewprozess, wird das auch sehr strukturiert abgeklopft. So ein Interviewprozess, wie ich selbst bei Google hatte, habe ich davor noch nie kennengelernt. Und ich finde den tatsächlich super. Ich kann euch gerne ein bisschen mehr dazu erzählen. Es gibt für jede Rolle gibt es ein sogenanntes Hiring Committee. Das sind üblicherweise für externe Bewerber mindestens 4 Personen. Für interne sind es 3 Interviews. Jeder hat ein entsprechendes Thema. Die Themen, die wir eben durchmachen, sind Leadership, Role-Related Knowledge, Googliness und General Cognitive Ability. Das sind die 4 Themenbereiche, durch die quasi jede Kandidatin entsprechend durch muss. Und es gibt zu jedem dieser Themenblöcke 6 bis 8 Fragen, die jedem Kandidaten genau so gestellt werden. Das heißt, es ist nicht dieses klassische Gespräch, wie ihr es vielleicht auch noch kennt. Erzähl mal von deinem Lebenslauf und so jedes Gespräch einzeln zum Lebenslauf reingehend. Überhaupt nichts. Den Lebenslauf kennt quasi jeder. Das geben wir als Given an, weil jeder sich sowieso damit auseinandersetzt. Und es geht aber wirklich konkret um, erzähl mir aus einer Zeit, in der du eine Team-Challenge meistern musstest. Erzähl mir, wie du ein Riesenkundenthema gelöst hast. Also es geht dann wirklich eher auf solche Themen rein und das eben sehr strukturiert. Alle Kandidaten die gleiche Frage, das wird ordentlich mitgeschrieben im Laufe des ganzen Gesprächs und dann entsprechend wird auch rausgefiltert aus den verschiedensten 4 Leuten, okay, wen möchte ich hier neben mir sitzen sehen, wem gebe ich wie, welches Ranking und wer daraus ist wirklich der, die vielversprechendste Kandidatin, die wir uns eben für diese Rolle vorstellen. Aber der Wertekompass, Growth Mindset und Teamfähigkeit zählt da genauso mit rein wie alles andere auch.
Welche Skills erwartet ihr denn von euren Kandidatinnen und Kandidaten, die sozusagen nicht verhandelbar sind, die dann letztlich auch dazu führen, dass man diesen ausgeprägten Zukunftshunger hat? Gibt es da so bestimmte Punkte, die ihr einfach für gegeben annimmt, ohne die man dann letztlich auch zu euch nicht reinkommt?
Du wirst lachen, Philipp. Die Stellenausschreibungen bei Google, wenn du die mal durchguckst, sind tatsächlich, was wir drin haben, sind Minimum Requirements und Preferred Requirements. Die Minimum Requirements sind 3, 4 Elemente. Mehr ist das häufig gar nicht. Ja, das ist abgeschlossenes Studium vielleicht, das ist vielleicht 4 bis 6 Jahre in einer entsprechenden Rolle in eine Agentur, in Tech, wie auch immer. Das ist, kennt sich mit der Medienlandschaft aus. Also wir halten das tatsächlich bewusst super allgemein. Und wir halten es unter anderem deswegen super bewusst allgemein, weil wir möchten, dass sich viele Leute damit angesprochen und abgeholt fühlen. Und dann wirklich eher durch persönliche Punkte, persönliche Expertise eben punkten. Und vor allem haben wir das Ganze deswegen aufgestellt, weil es auch eine Studie gab, wie beispielsweise Frauen sich bewerben. Und Frauen in Führungskräften ist durchaus auch bei Google ein Thema. Wir haben wahnsinnig viele tolle Frauen in Führungskräfte, gerade auch bei uns im Vertrieb, in vielen anderen Bereichen ebenfalls. Nichtsdestotrotz sind wir global bei um die 30%. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und aus einer Studie haben wir gesehen, dass gerade Frauen sich eher dann auf eine Stelle bewerben, wenn sie sehen, okay, da kann ich ja auch an alle Requirements schon mal Haken machen. Wenn eine Liste von 10, 15 Kriterien ist, die da erfüllt werden soll, und ich erfülle nur 5 davon als Frau, dann bewerbe ich mich erst gar nicht mehr. Mhm. Und um gerade da die Hürden wirklich, es leicht zu machen, sich angesprochen zu fühlen und entsprechend zu bewerben, gibt es da gar keine großen K.O.-Kriterien, die wir tatsächlich da drin haben. Und das ist wirklich das Gespräch selbst, das entscheidet. Also wir sind angehalten, wir machen Bias-Trainings hoch und runter. Ich habe erst bei Google gelernt, bevor ich interviewen durfte, musste ich ein Interview-Training machen. Das geht 4 Stunden, das Interview-Training, bevor man interviewen darf bei Google. habe da drin auch erstmal über 50 mögliche Biases gelernt, die man so haben kann. Ja, das Einfachste natürlich, der Nasenfaktor hat so ein bisschen, ach, kommt ja von der Uni, an der ich war, oder aus dem Dorf, wo ich war, aus der Stadt. Ach, war auch bei dem Unternehmen. Dieses so ein bisschen direkte schon mal Connecten Likeability über so einen Ähnlichkeitspunkt eben. Und anhand von diesem Training wird tatsächlich so ein bisschen, und natürlich auch der Awareness dann dadurch, je mehr Trainings man macht, wird wirklich zugesehen, dass man wirklich sehr neutral, bewusst sämtliche Biases eben rausnimmt, sich komplett wirklich nur auf diese Person einstellt und anhand von den strukturierten Fragen einfach durchgeht und anhand von den strukturierten Fragen, die im Vorfeld definiert sind, sich eben überlegt, so, ist das die Person, die am besten auf genau diesen Job, den ich hier ausgeschrieben habe, passt?
Nina, wir wandeln ein bisschen zurück zu den Themen innerhalb von Google. Und ich gehe mal mit einem besonderen Wunsch an dich heran, dass du ganz laut und deutlich sagst, wie spricht man YouTube richtig aus? Ich denke, ich weiß es. Meine Tochter denkt auch, sie weiß es. Und deswegen fände ich das ganz toll, wenn du das auflösen würdest. Und ich würde gern wissen, wie wichtig ist YouTube für Vertrieb in Unternehmen?
Ich würde sagen, YouTube.
Gewonnen.
YouTube ist richtig ausgesprochen, genau. Ganz ehrlich, ich persönlich könnte es aus dem Media-Mix überhaupt nicht wegdenken. Und nicht nur aus dem Media-Mix aus Unternehmenssicht. Es ist in Deutschland die Nummer 1 gesehene Videoplattform. Kein TV-Sender, keine andere Plattform wird mehr geguckt als YouTube. Und das tatsächlich auch durch alle Altersgruppen hinweg. Das heißt, YouTube ist ein super reichweitenstarkes Medium, das dabei, meine persönliche Meinung, auch durchaus sehr viel Qualitätsanspruch vermittelt. Ich persönlich verwende es sehr viel für How-To-Geschichten, sei es beispielsweise für sportliche Aktivitäten, 10 Minuten Pamela Reif, nochmal gucken, wie gelingt denn die perfekte Baiserhaube auf dem Rhabarber-Baiserkuchen neulich, Waschmaschine ist kaputt, was mache ich, also unter anderem ist es dafür super hilfreich, aber was uns auch wirklich immer sehr freut, ist, dass wir immer mehr Creator-Formate auch wirklich auf YouTube bekommen, die über 5 Millionen, 6, 7 Millionen Zuschauer haben und Reichweite erzielen. Beispielsweise ein Seven vs. Wild ist ein Format, das komplett über YouTube groß geworden ist, gewachsen ist und wirklich auch die breite Masse vergleichbar mit großen Samstagabend-Fernsehshows quasi erreicht. Das heißt, wer an seiner Zielgruppe, die mit großer Wahrscheinlichkeit auch digital ist, ich glaube 98% aller Deutschen sind mittlerweile digital unterwegs, wer daran nicht vorbeigehen möchte, der täte gut daran, YouTube auch entsprechend bei sich als relevantes Medium zu verwenden.
Was ist aus deiner Sicht so der nächste Entwicklungsschritt? Also ja, so dieses ganze Streaming und dass man eben über solche Videoplattformen viel vermittelt. Habt ihr schon eine Idee? Also vermutlich habt ihr eine Idee, aber was ist deine Einschätzung? Was ist der nächste Entwicklungsschritt? Dann auch wieder gerade vor dem Hintergrund von generativer KI, wird das Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie sowas genutzt oder auch ja, entwickelt wird?
Auf jeden Fall. Also es wird sicherlich kommen. Wir haben ja jetzt bereits AI-powered Products, auch auf YouTube beispielsweise, Video-View-Campaigns. Wir haben aber auch verschiedenste andere Produkte, die über verschiedene Plattformen von uns auch laufen und darüber eben automatisiert Kampagnen erreichen. Und das Automatisierte geht wirklich von, ich lade alles in einen Baukasten rein, was ich an Assets, Claims, Zielgruppen etc. habe. Und durch Machine Learning wird das Ganze eben ideal kombiniert und auf den relevanten Kanälen ausgespielt. Das gibt es heute schon. Das wird sicherlich noch ein paar Schritte weitergehen und da wird noch einiges mehr möglich sein, indem auch so ein bisschen die Mitbestimmung sicherlich auch mehr und mehr zu Seiten des Verbrauchers beziehungsweise eben YouTube-Viewers beispielsweise verlagert wird. Das heißt, dass er wirklich mitentscheiden kann, okay, was möchte ich gerade wie sehen, gegebenenfalls Entscheidungen spontan irgendwie laufen können, wie ein Ende oder irgendetwas weitergeht. Wir hatten neulich darüber gesprochen, ein Hollywood in your pocket zu haben. Beispielsweise Zusammenschnitte, Best-ofs von Lieblingsserien, Lieblingsszenen, Lieblingssportszenen etc. Also da wird sicherlich noch einiges in den nächsten Monaten und auch Jahren an Entwicklung auf den Markt kommen.
Nina, du bist digital sehr viel unterwegs, wenn du mit einem solchen großen Tech-Unternehmen zu tun hast. Und die Digitalität also erlaubt es einen, sich sehr gut zu verstecken, wenn man will. Wie wichtig ist für dich das Thema Authentizität in der Digitalität?
Ich würde da gar nicht unterscheiden zwischen digital oder nicht digital. Ich würde mir wünschen, dass jeder generell so authentisch wie möglich unterwegs sein kann, egal auf welcher Plattform oder wie. Und da wir gerade von YouTube gesprochen haben, ich glaube unter anderem, warum YouTube so erfolgreich ist, ist, weil es unfassbar viele authentische Creator auf YouTube gibt, denen YouTube eben eine Stimme gibt. Ja. Ich weiß, wie ihr beispielsweise Leroy kennt. Leroy sitzt im Rollstuhl. Leroy hat ein super erfolgreiches Format, in dem er verschiedenste Menschen interviewt, Gegensätzlichkeiten dabei meistens aufzeigt und eben zwei konträre Stimmen zu einem bestimmten Thema irgendwie vereint und diskutiert. Und genau für so etwas ist das wirklich wunderbar. Und das ist Authentizität, wie es besser eigentlich nicht sein kann.
Authentizität ist auch ein zentraler Aspekt, wenn es um Führung, um Führungspersönlichkeiten geht. Sag mal, du hast jetzt unterschiedliche Firmen kennengelernt für unterschiedliche kulturelle Kontexte. Worin unterscheidet sich denn das Führungsverständnis, die Führungskultur bei Google mit dem, was du vielleicht in deinen früheren Stationen so ein bisschen wahrgenommen hast?
Da kann ich tatsächlich, eine Sache fällt mir da sofort ein. Und zwar, Google hat einen sehr zurückgenommenen Führungsanspruch. Das heißt, die Führungskraft ist wirklich eher der Enabler, der so ein bisschen Impulsgeber, hält sich aber tatsächlich eher so ein bisschen zurück und hilft eher dazu, die eigenen Opportunities zu identifizieren, die Lösungswege dahin zu identifizieren durch einen Coaching-Ansatz. Ja, also es ist wirklich eher ein durch Fragestellungen helfen, Themen zu reflektieren und zu der bestmöglichen Lösung zu kommen. In meiner vorherigen Rolle war das völlig anders. Das war es einfach nur, okay, links, rechts, geradeaus, A, B, C, D machen, E machen. Das war tatsächlich eher etwas hierarchischer, vielleicht weil auch etwas schnelllebiger, gerade in FMCG. Da waren bestimmt 10, 20, 30 Entscheidungen im Laufe des Tages, die mal getroffen werden mussten, was wir mit Kunden A, B, C etc. machen und was sonst gerade irgendwie alles ansteht an logistischen Themen oder anderen. Wie das Design denn jetzt aussehen soll, ist der Pantone-Ton richtig getroffen oder nicht? Also so klein das im Zweifelsfall dann auch war, es musste trotzdem kontinuierlich irgendwie etwas entschieden werden. Und das ist bei größeren, transformativeren Projekte, wie wir sie jetzt mit meinem Team betreuen, ist das wirklich ein bisschen was anderes. Das heißt, die Führungsrolle ist wirklich sehr stark zurückgenommen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit gefühlt, weil ich früher immer so ein bisschen der Treiber, der von hinten irgendwie antreiben musste, dass alles irgendwie passiert und nochmal jedem Einzelnen auf die Schulter tippen, dass das auch wirklich passiert und umgesetzt wird. Und hier ist es tatsächlich eher so ein bisschen die bremsende Rolle, dass ich eher versuche, so ein bisschen Tempo vielleicht rauszunehmen. Manchmal bringe ich auch wieder Tempo rein, weil ich wieder ein paar Ideen irgendwie habe. Aber ich versuche tatsächlich eher dazu hinzukommen, ein bisschen Tempo rauszunehmen, die großen Themen auch wirklich strukturiert anzugehen, gut zu durchdenken und mich auch in den Rollen mehr zurückzunehmen. Und da fällt mir eine Sache auch gar nicht mal so leicht. Was ich wirklich bei Google lernen muss, ist dieses Thema Listen to Learn. Ja, also ich war es wirklich gewohnt, sehr viele Ansagen zu machen, sehr viel auf Sendung zu sein, das so ein bisschen runterzudrehen, mich erstmal zurückzulehnen, mich nicht überall als die Expertin zu sehen, sondern auch die anderen entsprechend wirklich als Experten zu empowern, ihr eigenes Business mit am besten natürlich zu kennen. Das war durchaus ein Pivot, den ich hier immer noch vollziehe.
Wunderbar, die anderen empowern in der Arbeit. Gehen wir aber mal so zu einem Thema. Ich weiß, es liegt dir am Herzen, das Thema Diversity. Ich möchte es aber ein bisschen von der anderen Seite aufzäumen. Wenn wir richtig recherchiert haben, hast du in deinem Team Leute im Alter von 20 bis über 50 Jahren. Wie wichtig ist Age Diversity für ein Unternehmen wie Google und für Sales an sich, Sales und Marketing?
Ganz ehrlich, ich glaube, dass es genauso ein wichtiger Aspekt von Diversity ist, wie jeder andere Diversity-Aspekt auch. Und auch dafür habe ich ein sehr gutes Beispiel. Ich hatte meine erste Vertriebsrolle, um Gottes Willen, das muss 2014, 20, vor ungefähr 10 Jahren bei L'Oréal. Nee, es muss länger her sein. Nee, das um Gottes Willen, das sind eher 20 Jahre wahrscheinlich bei L'Oréal. Hatte die Edeka damals übernommen und hatte in dem Team wirklich 26, 27-Jährige und aber auch einen 63-Jährigen. Dieser 63-Jährige kannte die Edeka wie kein anderer. Ich kam komplett neu aus dem Marketing, ohne jegliche Vertriebserfahrung auf diesen Kunden in die nationale Kundenverantwortung. Und war dieser Person so dankbar. Was wir jeden Tag gemacht haben, ist das, was heute Reverse Mentoring quasi betrieben wird. Ich habe zugesehen, dass er weiterhin lernt und am Puls der Zeit bleibt, wie wir eben Sachen strategisch angehen, Produktfokus setzen etc. Er hat mir dafür das Ärmel hoch und rein in die Edeka, was macht die Edeka aus, alles beigebracht. Und das hat wirklich super hervorragend funktioniert. Ich bin diesem Herrn heute immer noch dankbar, dass er mich so super in Vertriebsthemen reingeholt hat.
Jetzt gehe ich mal davon aus, dass ihr Zuständigen für den Vertrieb bei Google euch auch international austauscht und über Trends, Entwicklungen mit den anderen Regionen sprecht. Worin unterscheidet sich denn eigentlich so ein bisschen der deutschsprachige Markt? Gibt es da noch so einen typischen Unterschied, dass man, wenn du jetzt irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen sprichst, die andere Regionen betreuen, die sagen, bei uns ist es ganz anders in der Hinsicht, wie dann der Prozess abläuft oder auch was für Produkte nachgefragt wird? Oder ist das eigentlich so global, hat sich das alles so global angeglichen, dass das eigentlich kein großer Unterschied ist?
Also worüber andere Kollegen immer ein bisschen schmunzeln, ist tatsächlich, dass Deutschland immer noch so ein Groß-TV-Landschaft geprägtes Land ist. Das wird tatsächlich in vielen anderen Ländern häufig nicht verstanden. Wir haben immer noch sehr viele Kunden, Partner, die in Deutschland 80, 90% ihres Mediabudgets in TV ausgeben. Und wann immer so etwas irgendwo aufpoppt, dann gibt es darüber wirklich von Augenbrauen ziehen über breites Schmunzeln. Das wird tatsächlich häufig nicht verstanden, warum das der Fall ist. Ansonsten, also in puncto digital sind einfach alle anderen Länder deutlich weiter. Ne? In den USA ist, glaube ich, mittlerweile über 60% Mediaspend in digital. UK müsste über 50% sein. Wir sind in Deutschland knapp um die 30%. Das heißt, da gibt es durchaus ein bisschen Gefälle. Also auch wenn wir schon einen großen Schwung in die Bewegung hin zu digital hatten, ist da immer noch ein bisschen etwas vor uns.
Macht dir das Sorgen? Also siehst du unsere Wettbewerbsfähigkeit so kritisch, wie es gerade viele sehen, wie es auch im Übrigen auch ich sehe?
Nein, ich sehe unsere Zukunft, nein, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Es gibt ja durchaus einige Artikel, Deutschland deindustrialisiert sich. Wahrscheinlich nimmst du gerade darauf Bezug, Philipp. Das sehe ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich eine riesengroße Chance haben, uns weiterhin auch in der Weltwirtschaft zu behaupten. Ich denke nur, dass gerade Themen rund um Transformation, und ich meine jetzt gar nicht mal digital, sondern insgesamt Transformation, tatsächlich etwas mehr beschleunigt werden können. Ja? Wir haben das Glück, dass Deutschland eine Wohlstandsgesellschaft ist. Hier in unserem Land gibt es im internationalen Kontext wirklich auch sehr, sehr gut. Wir sind sicher. Wir sind auch durchaus abgesichert durch einige Systeme, die wir hier eben haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Status quo, den wir haben, auch entsprechend gerne erhalten wird und keine Selbstverständlichkeit ist und keine Selbstverständlichkeit bleibt. Nur weil es uns heute gut geht, heißt das nicht, dass es uns morgen und in 10 Jahren und in 20 Jahren gut geht. Ja. Ich hatte gerade vorhin darüber gesprochen, dass Google sich immer die Gedanken darüber macht, was ist denn das nächste 10x, was ist denn das nächste Riesenwachstumspotenzial und entsprechend dadurch versucht, vor der Welle eben zu bleiben. Das würde ich mir durchaus in der deutschen Industrie häufig auch wünschen. Und das ist auch etwas, wo wir mit als Partner reinkommen, um die Themen, auf denen wir dann auch einen positiven Einfluss haben können, diese eben entsprechend voranzubringen. Mhm. Aber ich glaube, da kann ein kleiner Schwung durchaus kommen.
Nine, ich sage immer als Engländerin, darf ich das, weil ich von außen bin. Deutschland ist ein Land der Autos. Und wenn du Auto fährst, ist das genau das Gleiche wie in der Digitalisierung. Vorwärts geht es nicht, ohne dass du ein Gaspedal betätigst. Also denke ich, ist das auch ganz gut, dazu überlegen. Andere Frage zu dir. Wir haben gesehen, du hast Kinder. Vereinbarkeit, wie wichtig ist das Thema für dich?
Ach, es ist mit das Wichtigste. Also wenn das für mich nicht klappen würde, funktionieren würde, ich nicht zusehen würde, dass es funktioniert, dann glaube ich, wird das alles nur halb so viel Spaß machen. Also ich gehe sowohl total in meiner Rolle als Mutter und Familienmensch auf der anderen Seite, möchte ich aber auch mein Potenzial entfalten und habe tatsächlich einen Job, der mir wahnsinnig viel Spaß macht, den ich ebenfalls ganz gerne ausfüllen und erfüllen möchte. Insofern ist es mir durchaus wichtig, beides wirklich gut unter einen Hut zu kriegen. Und damit kommen wir auch wieder zum Thema, was heißt gut, beziehungsweise in dem Zuge dann eben perfekt. Und das ist eben genau das, wie es eben für meine Familie und mich funktioniert. Und manchmal herrscht totales Chaos. Heute ist der beste Tag, Au-pair krank, Hundesitter krank. Deswegen bellt der Hund, die Kinder rennen hier rein, auch wenn wir gerade diesen Podcast aufnehmen. Aber anders kann ich mir das trotzdem nicht vorstellen.
Auch ein Bereich, das eigentlich noch viel mehr debattiert werden müsste, wo noch was getan werden müsste, dass man das nicht als Widerspruch sieht, sondern eben als zwei wichtige Elemente eines erfüllten Lebens, zumindest für diejenigen, die es wollen. Wir kommen so langsam zum Abschluss unseres Podcastes und da stellen wir immer zwei Fragen all unseren Gästen und so soll es auch für dich sein. Ich würde dir gerne mal die erste Frage stellen und du kannst dir da so ein bisschen selber aussuchen, wie du sie beantwortest. Ich würde gerne von dir wissen, was für dich so in nächster Zeit, für dich persönlich, die drei wichtigsten Themen sein werden. Ja, kannst jetzt beruflich, familiär oder in einer Mischung beantworten oder wirtschaftlich, keine Ahnung. Also was sind für dich die drei Themen, die oberste Priorität haben in nächster Zeit?
Drei Themen. Ich würde sagen, Nummer eins, dass meine Große die Transition gerade in die 5. Klasse gut meistert. Das ist ein Riesenschritt für uns als Familie, komplett neue Schule, neues Klassensetup. Es wird jede Woche ein Test geschrieben. Damit müssen wir uns hier erstmal alle arrangieren aus der heilen Grundschulwelt ab aufs Gymnasium. Da herrscht durchaus ein anderer Zug. Und wie wir das hier zusammen meistern und unsere Tochter unterstützen, das ist tatsächlich etwas, worüber mein Mann und ich gerade sehr viel reden. Machen wir zu viel? Machen wir zu wenig? Lassen wir sie erstmal machen? Das heißt, da sind wir in der totalen Findungsphase. Die zweite Sache ist sicherlich jobmäßig. Wir haben so viele Bälle in der Luft, diese Bälle weiterhin wirklich zu streamlinen und gerade auch für 2024 mit etwas mehr Priorisierung, Fokus, Klarheit in das Jahr zu starten, mit dem entsprechenden Team hochmotiviert weiterhin dabei. Das heißt, das ist etwas, was mich jetzt schon umtreibt. Wir haben heute erst über unser Q1 Kickoff gesprochen. Das heißt, das steht auch bereits an. Und die dritte Sache ist, dass ich mich tatsächlich riesig auf ein paar Tage Urlaub ohne Rechner freue. Ich habe vor Google immer durchgearbeitet. Ich habe jeden Tag im Urlaub auch am Rechner gesessen. Ich habe jeden Tag im Urlaub E-Mails gemacht. Und als ich das bei Google fortgesetzt habe und auch meinem Team gesagt habe, hey, das bin halt ich gehe so damit um, für mich ist das leichter, weil dann bin ich in den Themen weiterhin drin und habe danach gar nicht so viel nachzuholen. Also stört euch nicht daran, und daran habe ich wirklich geglaubt. Ja? Also ich dachte, das ist total super für mich, wenn ich jeden Tag im Urlaub eine Stunde E-Mails mache. Als ich dann das Feedback vom Team bekommen habe, dass ich das doch bitte nicht machen möchte, weil das kein Role Model von entsprechendem urlaubsidealen Verhalten ist, habe ich tatsächlich mal gesagt, okay, dann mache ich das mal nicht, und hatte so viel mehr von diesem Urlaub und einen wirklich deutlich erhöhten Urlaubsfaktor. Das heißt, mittlerweile ist Urlaub auch wirklich Urlaub und 100% Familienzeit, und darauf freue ich mich auch immer sehr, wenn das kommt.
Super, Nina. Ganz, ganz toll ist das. Ich komme mit der allerletzten Frage, und das wäre, wenn du dir drei Sachen aussuchen könntest, die du empfehlen würdest, mal unbedingt lernen sollte für die Zukunft, was wären das?
Dann fange ich an mit, ich glaube, von 1 bis 3, es wird AI sein. AI, AI, AI. Ernsthaft. Also ich glaube, es wird in der Zukunft keiner dran vorbeikommen, und wie mit allen neuen Dingen ist das Beste, was man tun kann, sich erstmal selbst damit auseinanderzusetzen und sich selbst auch ein Gefühl davon verschaffen. Künstliche Intelligenz ist ein totales Hypewort im Moment. Ja. Jeder liest es, jeder hört es. Es wird wahrscheinlich auch viel selbst verwendet. Aber mal wirklich ganz genau zu verstehen, was macht denn künstliche Intelligenz? Was ist vielleicht auch der Unterschied zu Machine Learning? Wie kann ich als Privatperson das benutzen? Wie kann es vielleicht meinem Unternehmen helfen? Und sich dafür mal ein paar Trainings angucken. Wir haben da wirklich fantastische Trainings bei Google, die kostenfrei allen zur Verfügung stehen. Das ist von Zeitinvest 2, 3, 4 Stunden über Zeitinvest von mehreren Stunden. Das würde ich tatsächlich jedem empfehlen, sich, wenn er mal einen halben Tag Zeit hat, Wochenende Zeit hat und sich wirklich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzen möchte, das würde ich tatsächlich jedem empfehlen, das wirklich auch einfach mal zu tun.
Liebe Nina, liebe Tochter, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Sehr viele Impulse, ganz viele offene Anregungen, und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch für dieses wunderbare Interview. Das sind wirklich immer schöne Reflexionsübungen.
Also Nina, ich sage ja auch Dankeschön. Das war heute das Gespräch mit der Frau, die Googliness kann, mit der Frau, die also schon auch mal stehlen könnte, wenn sie wollte, meistens aber unsere Aufmerksamkeit stiehlt, weil sie so abwechslungsreich sprechen kann. Das Gespräch mit Nina Michaelis, Director Large Customer Sales bei Google. Weil Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben von ebenso spannenden Person, für eine ebenso spannende Person wie die Nina gewesen ist, dann bitte einfach ein E-Mail unter podcast.i40.de senden. Und wenn man verfolgen will, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut, das kann man tun mit dem Hashtag DigiKompetenzPodcast. Diejenigen, die öfters mal dabei sind, die wissen es ja eher, der Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ann Koak.